Matthias Barnard, guten Tag.
Hallo Matthias, hier ist Holger.
Hi.
Ich rufe an wegen Medieneigentümern. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Medien Insider und du bist dort Projektleiter des Media Ownership Monitors für Deutschland. Klingt dramatisch, was ist das?
Medien Insider oder Media Ownership Monitor?
Media Ownership Monitor.
Genau, also beides ist in für sich genommen dramatisch, aber der Media Ownership Monitor ist, glaube ich, das spannende Projekt gerade. Wir haben über 9 Monate hinweg die größten Medienmarken uns angeguckt in Deutschland und herausgefunden, wer die Eigentümer sind. Und um das gleich vorwegzunehmen, ja, viele sind bekannt, aber da sind trotzdem ein paar Überraschungen hervorgekommen.
Was genau habt ihr euch angesehen?
Wir haben uns angeschaut, natürlich im Handelsregister und in anderen Datenbanken, wie die Beteiligungsstruktur der Konzerne oder der Unternehmen hinter den Medienmarken sind. Also Bild zum Beispiel erscheint bei Axel Springer und da haben wir uns geguckt, wer hält die Anteile von Axel Springer. Und das haben wir so weit gemacht, bis wir am Ende der Kette eine natürliche Person gefunden haben. Denn die Idee vom Medien Ownership Monitor ist es eben nicht, die Beteiligung aufzulisten, sondern die tatsächlichen Personen, die am Ende den Einfluss ausüben.
War das kompliziert? Also waren die Informationen schwierig zu beschaffen?
Dieses Projekt haben wir schon in 30 Ländern gemacht, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Partnerorganisation Global Media Registry. Und für Deutschland, muss ich sagen, haben wir, glaube ich, echt Glück, weil eigentlich alle Daten im Handelsregister verfügbar sind. Es gibt dazu noch weitere Datenbanken, zum Beispiel die der KEK, der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienmarkt. Die haben auch eine Datenbank, die so ähnlich ist. Das heißt, die Informationen an sich sind öffentlich verfügbar. Jetzt kommt aber der Twist sozusagen, weil die Beteiligung manchmal über mehrere Ebenen läuft. Das heißt, da sind etliche Holdingstrukturen zwischen, man muss sich etliche Handelsregistereinträge runterladen, um das rauszufinden. Und manchmal ist auch der letzte Eigentümer nicht so ganz einfach rauszufinden, weil zum Beispiel am Ende der Kette eine Stiftung steht.
Diese mehreren Ebenen, die Stiftung am Ende der Kette, ist das ein Trick? Ist das ein Verschleierungstrick? Soll da was im Verborgenen bleiben?
Das haben wir uns auch gefragt. Ich bin da ehrlicherweise überfragt, wie das andere Länder machen, aber soweit ich das irgendwie von ausländischen Beteiligungen mitgekriegt habe, ist das überall so. In Deutschland haben wir allerdings ein paar Rechtsformen, die da noch ein bisschen Tricks haben, sowas wie eine GmbH und Co. KG oder manchmal auch eine Aktiengesellschaft verbunden mit einer Kommanditgesellschaft auf Aktien noch. Und also da gibt es so ein paar Konstrukte, die das sehr schwierig machen, rauszufinden, wer tatsächlich jetzt das Sagen im Unternehmen hat.
Du sagtest vorhin, im Ausland gibt es sowas schon. Warum gibt es das jetzt erst in Deutschland?
Ja, die Grundidee kommt aus der Ecke von Reporter ohne Grenzen. Die hatten das früher mal erdacht und die Idee war, das eigentlich in fast alle Länder der Welt zu bringen oder zumindest denke ich, dass noch einige Länder kommen. Aber an Deutschland hat man sich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen später rangetraut. Wahrscheinlich, weil auch erstmal die anderen Länder interessanter sind. Also wurden viel in Osteuropa gemacht, in Südamerika. Das ist natürlich für uns alles super interessanter, reinzugucken. Und ich nehme mal auch mal an, dass man für Deutschland denkt, naja, es ist ein pluralistisches Mediensystem. Die Eigentümer sind eigentlich alle bekannt. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so spannend sein. Aber genau das habe ich am Anfang auch gedacht. Und ich wurde etwas eines Besseren belehrt.
Tatsächlich. Wem gehören denn die Medien in Deutschland jetzt?
Ja, am Ende kommt man, zumindest bei den ganz großen Medien, wir haben sozusagen von der Methodik her uns die Bereiche TV, Radio, Print und Online angeschaut und da dann jeweils die 10 reichweitenstärksten Medien ausgewählt und auch nur die Medien, die tatsächlich journalistisch arbeiten oder einen Nachrichtenansatz haben. Das heißt so zum Beispiel Unterhaltungszeitschriften haben wir rausgenommen und auch Fernsehsender, die keine Nachrichtenblöcke haben, die haben wir auch rausgenommen. So, und dann kommt man eigentlich immer wieder auf Familiendynastien. Also beispielsweise landet man bei der Burda-Familie, bei der Friede Springer und Matthias Döpfner oft. Die Funke-Familie ist mit bei oder die Nachfolger der Funke-Familie. Und auch Yvonne Bauer zum Beispiel taucht auf. Das sind so die Sachen, die man auch so weiß und ahnt. Und auch im Regionalzeitungsbereich gibt es sehr, sehr viele Familienunternehmen, auf die man immer wieder kommt.
Boda, Funke, Springer, Bauer, der kennt man ja alle. Wen kenne ich nicht? Wen hattest du nicht auf dem Schirm, der da am Ende rausfiel?
Wen ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm hatte, ist vielleicht auch bekannt, Dirk Ströhr zum Beispiel, die Ströhr-Gruppe, die haben ja mit T-Online zum Beispiel erst kürzlich Journalismus gemacht. Die Familie Berlusconi ist vielleicht auch noch interessant. Die Nachfahren von dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Italien, die stecken zum Beispiel zum großen Teil in ProSiebenSat.1-Konzern mit drin. Das ist vielleicht nicht allgemein bekannt. Und es gibt auch solche Leute wie Thomas Schaub, der Gesellschafter der Medienunion ist. Und die Medienunion, die steckt unter anderem Süddeutschen Verlag bei Regiocast mit drin. Die bringen die Rheinpfalz raus. Und das ist vor allem ein Unternehmen, was gar keine Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Das heißt, über Medienunion findet man selbst sehr wenig und dann auch über Thomas Schaub.
Wer ist von denen der einflussreichste Medienunternehmer?
Ja, das ist eine gute Frage, wie man Einfluss misst. Also wir haben uns jetzt hier die Beteiligung und die Reichweiten angeguckt und jetzt ja,
die weiteste Reichweite.
Also im Fernsehen zum Beispiel der einflussreichste Medienmacher in Deutschland sind eigentlich wir, die Öffentlichkeit. Denn wir haben herausgefunden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowohl im TV als auch im Radiobereich einen sehr dominierenden Einfluss hat. Und die Eigentümer vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind du und ich.
Bei den Eigentümern, die ihr da aufzählt, ist auch die SPD dabei. Was ist da los? Wie kann die SPD, ausgerechnet die SPD, Medieneigentümerin sein?
Ja, ehrlicherweise habe ich mich das auch gefragt. Also würden wir das bei anderen Ländern irgendwie sehen, würden wir sagen, das ist antidemokratisch, das darf nicht sein, dass ausgerechnet die Regierungspartei auch Medienbeteiligung hält. Und bei der SPD muss man dazu sagen, das sind auch gar nicht so wenig. Also sie halten 23,1% am Matzak-Verlag und darüber dann hinaus eben noch weitere Beteiligungen an Radiocast und so weiter. Sie haben eine eigene Medienbeteiligungsgesellschaft, DDVG heißt die. Und über die sind sie eben in diversen Medienunternehmen mit drin. Und das, was eben spannend ist und was man nicht so einfach rausfindet, ist, wo die SPD praktisch über ihre Beteiligung und deren Beteiligung eben Einfluss hat. Also bei uns im Profil ist es zum Beispiel, wie gesagt, Antenne Bayern oder Radio NRW, Radio Bob, da halten die eben nicht direkt Beteiligung, sondern eben über ihre anderen Gesellschaften. Und ja, warum das so ist, ich glaube, das ist historisch bedingt. Früher hatten ja alle Parteien eigene Zeitungen und die SPD ist ja die älteste Partei in Deutschland, die noch im Parlament sitzt. Und ja, also darüber kam das. Ich finde es auch nicht so gut. Allerdings muss man fairerweise zur Verteidigung sagen, nur weil eine Partei oder eine Person beteiligt ist an einem Medienunternehmen, heißt es noch lange nicht, dass sie den Einfluss auch tatsächlich ausübt. Und soweit ich das als Journalist beobachten kann, ist das bei der SPD jetzt nicht so, dass der Olaf Scholz beim RND anruft und sagt, was die Nachrichten sind. Zumindest ist mir nicht das bekannt.
Habt ihr auch andere Parteien gesehen?
Nein, das ist tatsächlich nur bei der SPD so. Also andere Parteien weiß ich jetzt nicht oder haben wir zumindest nicht rausgefunden, dass die noch eine Beteiligung halten.
Konntet ihr sehen, inwiefern die Eigentümer Einfluss auf die Inhalte ihrer Medien nehmen?
Ja, das haben wir tatsächlich nicht untersucht und das ist, glaube ich, auch eine Einzelfallsache. Man hat ja in den letzten Monaten oder Jahren auch hier und da ein paar Beispiele mitgekriegt. Also Dirk Ippen zum Beispiel bei der berühmten Recherche, die bei BuzzFeed durchgeführt worden ist und dann am Ende beim Spiegel deswegen gelandet ist. Das sind so Beispiele, wo man weiß, dass der Verleger dort Einfluss nimmt. Aber so richtig pauschal kann man das nicht sagen. Also umso größer und professioneller ein Medienunternehmen ist, umso seltener passiert das auch. Ne? Also wenn man jetzt bei Burda, Bauer, Springer guckt, ist mir zumindest nicht bekannt, dass da die Verlegerfamilien anrufen und da was reindrücken. Im Regionalzeitungsbereich wird das wahrscheinlich öfter mal vorkommen, aber das haben wir nicht untersucht.
Wie würdest du denn sagen, ist es jetzt um die Medienvielfalt in Deutschland grundsätzlich bestellt, wenn sich ja alles irgendwie auf, ich sag mal, 10 Personen zurückführen lässt?
Ja, tatsächlich, am Anfang des Projektes habe ich gedacht, naja, was soll da schon rauskommen? Es gibt beim Media Ownership Monitor ja so eine Risikoindikatoren, das sind dann so Ampeln, kann man sich das vorstellen, rot, grün und orange. Und da hatte ich jetzt erwartet, dass wir eigentlich überall grün bekommen, auch im Vergleich zu anderen Ländern, die hier schon untersucht worden sind. Und tatsächlich haben wir ein paar rote Ampeln und auch ein paar graue Ampeln, weil es einfach keine Daten gibt. Und das fand ich ganz spannend. Also wo wir rot zum Beispiel sind, ist bei der Reichweitenkonzentration. Und das liegt daran, dass wir im Radio-, TV- und Printbereich eine hohe Konzentration haben. Und Online-Bereich eben nicht. Und deswegen ist die Ampel sozusagen rot-grün. Und die Konzentration haben wir ausgerechnet, indem wir uns einfach die 4 größten Medienkonzerne angeguckt haben und geschaut, wie viel Prozent des Marktes diese 4 großen Unternehmen haben. Und im Fernsehbereich haben wir schon Schwierigkeiten gehabt, überhaupt 4 zu finden. Ja, da haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und da haben wir eine Reichweite von 46% ausgemacht. Dann kommt die RTL-Gruppe, da haben wir 16% ausgerechnet. Und der dritte im Bunde ist einfach ProSiebenSat.1 mit 11,7%. Und das sind schon fast 3/4 des Marktes und der Einzige, der dann noch als Viertes dazukommt, ist dann eben Axel Springer mit dem Welt-TV und die Reichweiten von den Springer-Radio-TV-Sendern sind ja relativ gering, also da kommen wir auf eine kumulierte Reichweite von 1,5% und am Ende haben diese Top 4 eben 75% des Marktes und das ist eigentlich hochkonzentriert.
Andererseits ist die Hälfte davon öffentlich-rechtlich und das sind 9 Sendeanstalten, die dann auch wieder eine Binnenpluralität mitbringen. Macht's das besser?
Ja, also von der Bewertung her halten wir uns da irgendwie ein bisschen zurück, weil das muss man irgendwie selbst machen, aber wir schauen uns ja die Eigentümer an und die Eigentümer der neuen Rundfunkanstalten sind ja die Öffentlichkeit und damit alle sozusagen der gleiche Eigentümer und deswegen haben wir das als einen Block aufgefasst. Das kann man auch anders sehen, aber trotzdem muss man sagen, dass auch gerade im Radiobereich ist es noch ein bisschen auffälliger. Da ist der Anteil der öffentlich-rechtlichen Radiosender schon relativ hoch. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sei mal dahingestellt. Inhaltlich mag das sicherlich, haben die einen gewissen Qualitätsanspruch, insofern ganz gut. Wobei das bei den Privaten, will ich denen das auch nicht abstreitig machen. Aber es fällt schwer, wenn du ein privater Medienunternehmen bist, in diesem Markt noch Fuß zu fassen, weil er eben schon sehr krass dominiert ist. Und die Vielfalt, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja für sich auch reklamiert, die kann man aktuell jedenfalls nicht messen, weil auch natürlich Inhalte untereinander ausgetauscht werden. Und insofern kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass die Sender wirklich autark voneinander arbeiten und eine gewisse Vielfalt hinlegen. Zumindest haben wir dafür keine Daten gefunden.
Jetzt haben wir das Ding für Deutschland. Fürs Ausland gibt es das schon länger, hast du gesagt. Wie sieht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern aus?
Ja, Deutschland lässt sich in vielerlei Hinsicht gar nicht vergleichen, muss ich auch dazu sagen, weil wir das einzige Land sind, Media Ownership Monitor, was ein duales Rundfunksystem hat. Und das ist schon mal sehr viel anders. Wir haben zum Beispiel sehr lange darüber debattiert, wie man als Eigentümer der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender dann eigentlich aufführt. In anderen Ländern zum Beispiel sind solche ähnlichen Konstrukte dem Finanzministerium zugeordnet. Insofern hat man dann das Finanzministerium als letzten Eigentümer. Das passt in Deutschland eben nicht. Und das ist nicht zu vergleichen, aber das Land, was am ähnlichsten Deutschland ist, ist witzigerweise Indien.
Indien?
Und ja, und würde man jetzt so nicht auf dem Schirm haben, aber Indien hat ein ähnliches föderales System wie wir. Also die haben auch mit mehreren Bundesländern zu tun und das ist eben sehr auffällig, dass unser Medienmarkt eigentlich sehr föderal organisiert ist. Also im Radiobereich ist das klar und Printbereich ist es allerdings auch so, dass das natürlich in jeder Region irgendwie eine Regionalzeitung da der Platzhirsch ist. Die spielt bundesweit eben keine Rolle und ist deswegen auch nicht in unserem Sample mit drin. Aber in den einzelnen Regionen haben einzelne Regionalzeitungsverlage da schon echt eine sehr hohe Konzentration im Markt.
So, die Öffentlich-Rechtlichen gehören uns. Springer gehört Springer, Boda gehört Boda und so weiter. Gibt aber auch andere, also Spiegel oder Taz zum Beispiel, da gibt es keine richtigen Eigentümer. Der Spiegel gehört der Belegschaft, die Taz ist eine Genossenschaft. Sind die besser dran? Sind die unabhängiger?
Ja, also wie gesagt, was die Unabhängigkeit angeht, das kann man schlecht beurteilen, weil es nicht immer heißt, dass wenn es einen Eigentümer gibt, dass der dadurch abhängiger wird. Meistens ist es ja so, dass es, wenn es viele Eigentümer gibt, man sagen, als Redakteur vielleicht eine Schere im Kopf hat, weil man weiß, dass einer der Verleger oder einer der Eigentümer hier noch eine Beteiligung hat oder da noch ist. Das findet man nämlich auch in unseren Profilen.
Also ich kann sehen, was für Firmen gehören denen denn sonst noch und könnte dann mal gucken, über wen wird denn positiv berichtet, über wen wird der negativ berichtet, wenn ich das wollte.
Genau. Also ich hab ein Beispiel aus meiner Heimatstadt. Ich komme aus Rostock und da erscheint die Ostsee-Zeitung, die gehört zum Matzak Verlag. Und Matzak ist bei uns mit im Portfolio mit drin, weil sie durch das R&D eben eine gewisse Reichweite auch haben. Und Matzak gehört mehrheitlich, also der größte Anteil gehört der SPD, das hast du ja schon gerade gesagt. Und der zweitgrößte Anteil gehört Silvia Matzak. Vom Nachnamen her ist es keine Überraschung. Sie ist Erbin des Verlages und ist ansonsten, soweit wir das recherchieren konnten, mit Medienbereich nicht so involviert, schreibt selbst Bücher und Silvia Matzak hat aber bei uns ein Profil bekommen und wenn man dann auf Geschäft guckt, bei den weiteren Beteiligungen findet man eben auch das Hotel Warnemünder Hof oder das Hotel Hübner und das sind beides Hotels, die in meiner Heimat relativ bekannt sind und hat jetzt nur eine Minderheitsbeteiligung daran, aber dieses Hotel wird, weil es eben relativ bekannt ist, eben wahrscheinlich ab und zu mal Teil der Berichterstattung sein in der Ostsee-Zeitung. Und das ist eben die Frage, wenn jetzt ein Redakteur weiß, das gehört zum Teil Silvia Matzak, ob das seine Artikel beeinflusst oder nicht. Das liegt aber ehrlicherweise am Redakteur, das muss er wahrscheinlich für sich selbst beantworten. Aber als Leser ist es gut zu wissen, dass es da diese Beteiligung gibt und ich kann jetzt, wenn ich einen Artikel in der Zeitung lese und das Hotel taucht da drin auf, das für mich bewerten, ob ich da eine Einflussnahme rauslese oder eben nicht. Zumindest hilft dieses Projekt dabei, die Medienkompetenz eben zu verbessern und da hier und da schnell mal was nachzuschlagen.
Bleibt das jetzt bei dem, was ihr da recherchiert und veröffentlicht habt? Oder werdet ihr das noch erweitern? Werdet ihr das jedes Jahr updaten, also so eine Work in Progress daraus machen?
Der Media Ownership Monitor hat jetzt für Deutschland das Jahr 2024 oben auf der Seite. Das heißt, das ist erstmal der aktuelle Stand. Und da wird sich aber sicherlich in den nächsten Monaten oder Jahren etwas verändern. An dem Tag, an dem wir beide telefonieren, wird ja gerade darüber hinter den Kulissen verhandelt, wie die neuen Eigentümerstrukturen bei Axel Springer aussehen. Das heißt, da wäre ein Update spätestens nächstes Jahr fällig. Und wir wollen mal schauen, das Projekt ist gefördert durch die Postcode Lottery für dieses Jahr. Und wenn es da eine Anschlussförderung gibt, können wir sicherlich auch hier und da mal ein Update machen. Und vielleicht auch weitere Medien mit dazu nehmen. Das wäre natürlich wünschenswert, weil wir beide wissen, 40 Medien in Deutschland sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und ich glaube, da gibt es noch viele weitere spannende Geschichten zu erzählen.
Matthias Bannert, vielen Dank.
Gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche machen wir Urlaub und übernächste reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.